Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Wenn Sie Gott besser oder zum ersten Mal gern kennenlernen möchten, dann sind Sie hier genau richtig. Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Wir beschäftigen uns zurzeit mit den Weisheiten Salomos, die uns in der Bibel im Buch der Sprüche überliefert sind. In Kapitel 8, das wir uns in der letzten Sendung angesehen haben, hat die Weisheit wie eine Person um Vertrauen geworben. Mit aller Eindringlichkeit hat sie versucht, deutlich zu machen, wie wichtig es ist, dass man ihr folgt. In Kapitel 9 wird nun geschildert, wie ein junger Mensch, der davon angesprochen wird, sich entschließt, diesem Aufruf zu folgen. Sein Wunsch ist es, im Sinne Gottes weise zu werden. Im Buch der Sprüche Salomos geht es um einen jungen Mann, der hinaus ins Leben drängt. Auf dem Weg zum Erwachsensein begegnet er verschiedenen Herausforderungen und Gefahren. Die Weisheit in Person, sie wird hier tatsächlich so dargestellt, als ob sie eine Person wäre, die den jungen Mann drängt, das Richtige zu tun, die Weisheit fordert den jungen Mann auf, ihr zu folgen und sich damit für ein Leben mit Gott zu entscheiden. Er tut es. Er entscheidet sich quasi dafür, bei der Weisheit in die Schule zu gehen. Wie man sich als Student auf einer Universität einschreibt, schreibt er sich gewissermaßen zum Studium der Weisheit ein. Alles ist dafür schon vorbereitet und wir werden jetzt einen Blick in seine ersten Lektionen werfen. Alles ist aufs Beste vorbereitet, die Schulglocke läutet und damit willkommen in der Schule der Weisheit. In den ersten Versen von Kapitel 9 wird berichtet, die Weisheit hat ihr Haus gebaut und ihre sieben Säulen behauen. Sie hat ihr Vieh geschlachtet, ihren Wein gemischt und ihren Tisch bereitet und sandte ihre Mägde aus, zu rufen oben auf den Höhen der Stadt. Wer noch unverständig ist, der kehre hier ein. Und zum Toren spricht sie, kommt, esst von meinem Brot und trinkt von dem Wein, den ich gemischt habe. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut. Dies ist die Schule der Weisheit. Dieses Haus besteht aus sieben Säulen, wie es in Vers 1 steht. Die Zahl 7 steht in der Bibel immer für Vollkommenheit und Vollständigkeit. Anders gesagt, diese Schule der Weisheit reicht völlig aus. Sie bietet ein vollständiges Programm vom Bachelorabschluss bis zur Habilitation. Ich möchte an dieser Stelle einmal die Bedeutung einer guten Ausbildung hervorheben. Eine gute Ausbildung ist wichtig und von unschätzbarem Wert. Manche Leute vertreten die Ansicht, dass eine theologische Ausbildung nicht wichtig sei, weil Jesus selbst, der Sohn Gottes, sich 12 Männer als seine engsten Jünger ausgesucht hat, die eben gerade keine theologische Vorbildung hatten. Ich habe zu diesem Thema schon viele Anfragen bekommen. Besonders ein Mann wollte mich zur Rechenschaft ziehen, weil ich einen Doktortitel im Namen trage. Er hat mir vorgeworfen, dass schließlich keiner der Jünger einen Doktortitel gehabt hätte. Ganz bescheiden möchte ich an dieser Stelle einfach mal erwähnen, dass ein Doktortitel Jahre an harter Arbeit beinhaltet. In aller Regel ist es so, dass jeder, der einen Doktortitel verliehen bekommen hat, auch berechtigt ist, ihn zu tragen. Die 12 Apostel, die 3 Jahre mit Jesus verbracht hatten, mussten ohne auskommen. Dennoch bekamen sie eine gute Ausbildung, denn sie haben eine Menge gelernt vom besten Lehrer dieser Welt. Und wir wissen, dass auch der Apostel Paulus eine der besten Ausbildungen der damaligen Zeit hatte. Niemand kann behaupten, dass er ungebildet war. Auch ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass Christus die Weisheit in Person ist und dass er der beste Lehrer ist, den wir haben können. Schauen wir uns die nächste Aussage in dem gerade gelesenen Abschnitt an. Dort heißt es in Vers 2 von der Weisheit, sie hat ihr Vieh geschlachtet, ihren Wein gemischt und ihren Tisch bereitet. Dies bedeutet, dass nun alles vorbereitet ist. Das Studium an der Schule der Weisheit kann beginnen. Und die Einladung, von der Weisheit zu lernen oder in die Schule der Weisheit zu kommen, gilt allen Menschen. Dies wird durch die Aussage deutlich, Vers 3, sie sandte ihre Mägde aus, zu rufen, oben auf den Höhen der Stadt. Die Mägde werden also losgeschickt, um alle Menschen zu einem Fest an den gedeckten Tisch einzuladen. Wenn wir in das Neue Testament schauen, dann sehen wir, dass Jesus eine ganz ähnliche Einladung ausspricht und auch ein ähnliches Bild verwendet. Er lädt alle Menschen zu einer Hochzeitsfeier ein. Alles ist für dieses Hochzeitsfest vorbereitet. Und dann werden die Boten ausgeschickt, um den geladenen Gästen Bescheid zu geben. Aber viele von den geladenen Gästen lehnen die Einladung ab. Daraufhin schickt der Gastgeber seine Angestellten auf die Straßen, an die Hecken und Zäune, um alle möglichen Leute zu dieser Hochzeitsfeier einzuladen. Diesen Bericht finden wir im Matthäusevangelium am Anfang von Kapitel 22. Es ist interessant, dass in beiden Berichten, sowohl in Kapitel 9 des Sprüchebuches als auch in dem Bericht im Matthäusevangelium, jemand an die Hecken und Zäune gehen muss, um die Menschen einzuladen. Dies ist auch unser Auftrag heute. Auch wir sollen an die Hecken und Zäune gehen, in die sozialen Randgebiete unserer Städte, zu Flüchtlingen, Asylbewerbern und allen anderen, die keine Bindung zu Gott haben, und sie einladen. Unsere Botschaft heute lautet: So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Aus dem 2. Korintherbrief stammt diese Formulierung. Wir leben in einer Zeit, in der das Evangelium vielleicht mehr Menschen verkündigt wird als jemals zuvor. Die Einladung wird tatsächlich bis an die Enden der Welt gebracht. Ich persönlich denke an viele Missionare, die ihr Leben einsetzen, um einer einzelnen Volksgruppe die Bibel in ihrer Sprache zu übersetzen. Sie verbringen ihr ganzes Leben damit, dass diese Einladung auch die hintersten Winkel unserer Zivilisation erreicht. Die Einladung, in die Schule der Weisheit zu kommen, die Einladung, Christus nachzufolgen. In Sprüche 9, Vers 6 heißt es: Verlasst die Torheit, so werdet ihr leben, und geht auf dem Wege der Klugheit. Immer wird es jedoch einzelne Menschen geben, die nicht bereit sind zu hören. Menschen, die diese Einladung ausschlagen. Mit diesen Menschen sollten wir nicht unsere Zeit vergeuden. Auch in jeder Gemeinde findet man Menschen, die dem Wort Gottes widerstehen. Sollen wir ihnen das Wort Gottes immer und immer wieder sagen? Nein, Jesus Christus selbst hat gesagt, dass man, so wörtlich, die Perlen nicht vor die Säue werfen soll. Auch wenn dies ein hartes Wort ist, so ist es doch ein Wort Jesu. Und ich möchte jeden Pastor und jeden Gruppenleiter ermutigen, sein Augenmerk mehr auf die Menschen zu richten, die belehrbar sind und einen echten Hunger nach Gottes Wort haben. Viel zu häufig sind Leiter und Gemeindeleitungen blockiert, weil sie aufgehalten werden von Menschen, die dem Wort Gottes doch nicht folgen wollen. In den Versen 7 bis 9 unseres Bibeltextes wird beschrieben, was passiert, wenn man versucht, solche Menschen zu lehren. Dort lesen wir: Wer den Spötter belehrt, der trägt Schande davon, und wer den Gottlosen zurechtweist, holt sich Schmach. Rüge nicht den Spötter, dass er dich nicht hasse. Rüge den Weisen, der wird dich lieben. Gib dem Weisen, so wird er noch weiser werden. Lehre den Gerechten, so wird er in der Lehre zunehmen. Es wird immer Menschen geben, die uns dafür hassen, dass wir ihnen Gottes Wort verkündigen. Ich denke, dass jeder Pastor diese Erfahrung schon einmal gemacht hat, wenn er Menschen auf Sünde in ihrem Leben angesprochen hat. Das Muster, mit dem Menschen diese Botschaft ablehnen, hat sich im Laufe der Jahrhunderte nicht verändert. Es gibt Menschen, die einfach zu oberflächlich, zu leer und zu ignorant sind, sodass das Wort Gottes sie nicht erreicht. Der Ausdruck Spötter wurde auch schon vorher im Buch der Sprüche verwendet. Damit ist ein Mensch gemeint, der sich selbst nicht nach weisen und guten moralischen Ratschlägen richtet und zusätzlich auch andere durch seine zynischen Reden noch davon abhält, dies zu tun. Jeder, der versuchen wird, mit einem solchen Menschen zu sprechen und ihn zu ermahnen, wird von ihm Schwierigkeiten bekommen. Er wird Schande und Schmach ernten, heißt es hier im Text. Das heißt, wer einen Spötter belehren möchte, erhält das, was eigentlich der Spötter verdient hätte. Die Gesetzmäßigkeiten drehen sich in dem Moment um. Man wird nicht geliebt für die Hilfe und die Korrektur, die man anbietet, sondern es fällt negativ auf einen zurück. Leider sind solche Dinge in unseren Gemeinden an der Tagesordnung. Menschen, die treu ihren Weg mit Jesus gehen, werden manchmal sogar mit Spott und Schande überzogen. Mir fällt dies besonders auf, wenn Menschen in unserer Gesellschaft klar Stellung beziehen, zum Beispiel bei ethischen Fragen, die der vorherrschenden Meinung der Gesellschaft widersprechen. Wie oft kommt es vor, dass Menschen, die hier Gottes Geboten gehorsam sein wollen, in den Medien Angriffen ausgesetzt sind. Selbst Mitchristen lassen sich manchmal davon mit anstecken. Ein Kennzeichen eines Menschen, der wirklich auf dem Weg der Weisheit geht, ist seine Einstellung, immer ein Lernender zu sein. Wer von sich selbst denkt, dass er doch ein ziemlich schlauer Kopf ist und vorgibt, alle Antworten zu haben, geht nicht auf dem Weg der Weisheit. Je mehr ein Mensch wirklich weiß, desto mehr wird er erkennen, wie wenig er eigentlich weiß. Desto mehr wird er seine eigene Unwissenheit und seine Begrenzungen erkennen. Ein wirklich guter Prediger, den ich gekannt habe, und auch einer der intelligentesten Männer, die ich je kennengelernt habe, hat oft gesagt, je mehr ich die Bibel lese, desto mehr merke ich, wie wenig ich von ihr weiß. Und dies ist eine grundsätzliche Wahrheit. So hat der Spötter auch kein Interesse daran, die Bibel zu lesen und das Wort Gottes kennenzulernen. Man verschwendet nur seine Zeit, wenn man sich mit ihm abgibt. Salomo schreibt dann weiter in Vers 10, der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn, und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Diesen Vers kenne ich doch, denken Sie vielleicht gerade. Ja, ganz am Anfang des Sprüchebuches, als der junge Mann noch zu Hause bei seinen Eltern war, lernte er Folgendes als allererste Lektion. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Nun ist er mittlerweile in der Schule des Lebens und im Studium angekommen. Er ist in seinem ersten Studienjahr und die erste Lektion in seinem ersten Semester lautet, wie gerade schon vorgelesen, der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Die Gottesfurcht ist der Ausgangspunkt für alle seine weiteren Studien. An diesem Punkt beginnen wir alle. Für uns alle ist Gottesfurcht die Grundlage allen weiteren Wissens. Wenn Sie hier nicht beginnen, dann haben Sie gar nicht richtig angefangen. Dieser Vers möchte uns sagen, dass wir töricht sind, wenn wir ohne Gottesfurcht durchs Leben gehen. In unserer heutigen Gesellschaft ist alles auf Sicherheit ausgerichtet. Sicherheit auf den Autobahnen, Lebensversicherungen, Gebäudeversicherungen und so weiter. Wir sind Meister darin, alles sicher zu machen und uns für alle Lebenslagen abzusichern. Und in gewisser Hinsicht, wenn es nicht zum Zwang ausartet, ist dies sogar weise. Gerade haben wir an unserem Haus einen Wasserschaden. Eigentlich kein großes Problem, sollte man meinen, aber als wir die Versicherung angerufen haben, hat sie uns mitgeteilt, dass wir leider nicht gegen Elementarschäden versichert sind. Das heißt, unser Wasserschaden, der aufgrund von starkem Regenfall verursacht wurde, ist nicht versichert. Leider bekommen wir nun von der Versicherung kein Geld, weil wir uns gegen diese Art von Schaden nicht abgesichert haben. Das ist ärgerlich. Und so haben wir in unserem Versicherungsvertrag eine Änderung vorgenommen, die uns auch diesen Schaden versichert. Wir möchten uns absichern. Und das ist wohl klug. Aber alle diese Versicherungen sind nur auf das Diesseits ausgerichtet. Was ist mit der Ewigkeit? Haben wir uns darüber Gedanken gemacht? Haben wir irgendwelche Sicherheiten, was die Ewigkeit angeht? Wie armselig und unweise ist es, sich hier im Leben gegen alles abzusichern und keine Versicherung für die Ewigkeit abzuschließen. Deshalb gilt, die Furcht Gottes ist der Beginn aller Weisheit. Weiter ab Vers 11. Die Weisheit spricht, denn durch mich werden deine Tage viel werden und die Jahre deines Lebens sich mehren. Bist du weise, so bist du's dir zu gut. bist du ein Spötter, so musst du's allein tragen. Wenn Sie klug sein möchten, dann treffen Sie Vorbereitungen für sich, und zwar für die Ewigkeit. Wenn Sie aber immer wieder zu beschäftigt sind, sich mit Gott auseinanderzusetzen und Ihre Prioritäten sich lediglich auf das Diesseits ausrichten, dann werden Sie irgendwann ohne eine Versicherung in der Ewigkeit dastehen. Sie werden dann alleine sein. Es wird niemand da sein, der Ihre Schuld getragen hat und Ihnen Einlass in Gottes ewiges Reich gewährt. Ein überzeugter Atheist hat mir einmal gesagt, wissen Sie, Herr Pastor, ich glaube Ihnen Ihr ganzes Gerede von der Hölle und dass man Jesus vertrauen muss und all die anderen Dinge einfach nicht. Manche Leute interessiert das vielleicht, aber mich nicht. Ich habe ihm geantwortet, stellen Sie sich einmal vor, Sie hätten recht und es gäbe wirklich kein ewiges Leben. Dann kommen Sie und ich an exakt den gleichen Ort. Aber stellen Sie sich einmal vor, ich hätte recht und Sie sind im Unrecht. Dann sind Sie ganz schön arm dran. Tja, wenn das stimmt, wird es für jeden, der Gott die kalte Schulter gezeigt hat, ein furchtbares Erwachen geben. Nun kommen wir zu einem neuen Abschnitt in unserem Kapitel. Ging es in den letzten Versen immer wieder um Frau Weisheit, wird nun in den Versen 13 bis 18 ihre Gegenspielerin, die Frau Torheit, beschrieben. Salomo schreibt, Frau Torheit ist ein unbändiges Weib, verführerisch und weiß nichts von Scham. Sie sitzt vor der Tür ihres Hauses auf einem Thron auf den Höhen der Stadt, einzuladen alle, die vorübergehen und richtig auf ihrem Wege wandeln. Wer noch unverständig ist, der kehre hier ein. Und zum Toren spricht sie, gestohlenes Wasser ist süß und heimliches Brot schmeckt fein. Er weiß aber nicht, dass dort nur die Schatten wohnen, dass ihre Gäste in der Tiefe des Todes hausen. Bildlich gesprochen ist es so, dass nicht nur die Weisheit eine Schule betreibt, sondern auch die Torheit. Sie muss nicht an die Hecken und Zäune gehen, um Schüler zu finden. Nein, sie kommen an ihrer Schule vorbei. Sie strömen geradezu in ihr Haus. Wie viele sogenannte kluge Leute sind dort hineingegangen und haben ein tragisches Ende gefunden. Und auch viele Leute, die in dieser Welt als Stars gelten, sie haben ihr Leben hier so gelebt, dass am Ende ihres Lebens nur noch Traurigkeit und Verzweiflung übrig war. Ein berühmter Schauspieler hat am Ende seines Lebens Selbstmord begangen und als letzte Nachricht auf einen Zettel den Satz geschrieben, »Ich bin gelangweilt vom Leben.« Wie tragisch. Auch heute ist es noch so, dass die Torheit eine Schule betreibt und viele Leute dorthin gehen. Aber es ist tragisch, dass die Menschen nicht wissen, dass dort bildlich gesprochen nur die Schatten wohnen, dass ihre Gäste in der Tiefe des Todes hausen. Nach diesen Gedanken kommen wir nun zu einem neuen großen Abschnitt im Buch der Sprüche Salomos. Geht es in den ersten 9 Kapiteln um den Weg der Weisheit und um Warnungen gegen die Torheit, beginnen ab Kapitel 10 Sammlungen einzelner Sprüche, die von Salomo in unterschiedlichen Themensträngen zusammengetragen wurden. Die Themen, um die es geht, sind die Lektionen, die der junge Student zu lernen hat. Sie decken alle Bereiche des menschlichen Lebens ab und sind auch heute noch für jeden Menschen eine große Hilfe. Es sind im Prinzip die gleichen Inhalte, die Sie und ich lernen, wenn wir in der Schule Jesu Christi sind. Ich lese aus Kapitel 10 den ersten Vers. Dies sind die Sprüche Salomos. Ein weiser Sohn ist seines Vaters Freude, aber ein törichter Sohn ist seiner Mutter Grämen. Ein weiser Sohn ist seines Vaters Freude, wird hier gesagt. Haben Sie je einen Vater beobachtet, dessen Sohn gerade einen exzellenten Schul- oder Studienabschluss gemacht hat? Oder der eine herausragende sportliche Leistung vollbracht hat? Als Vater ist man so stolz und voller Freude über den eigenen Sohn, dass man allen von ihm erzählt. Doch wenn der Sohn schon früh auf eine schiefe Bahn gerät und Schwierigkeiten macht, dann ist man meist ziemlich still. Diese Dinge verschweigt man lieber und erwähnt den Sohn oder die Tochter in Gesprächen erst gar nicht. In unserem Vers heißt es weiter, »Aber ein törichter Sohn ist seiner Mutter Grämen.« Diese beiden Aussagen zusammen machen deutlich, dass das Verhalten der Kinder immer auch Auswirkungen auf die Eltern hat. Entweder bewirkt es positive oder negative Gefühle. Ich denke, dass jeder von uns, der selbst Kinder hat, um diesen Zusammenhang weiß und jeder dies schon einmal persönlich erlebt hat. Ich kenne viele Eltern, die einen tiefen Schmerz über das Leben ihrer Kinder empfinden. Sie leiden mit, wenn ihre Kinder falsche Entscheidungen für ihr Leben treffen, wenn Ehen kaputt gehen oder falsche finanzielle Entscheidungen für tiefe Abstürze sorgen. Wie viel Zeit verbringen Eltern dann auf Knien, um ihren Schmerz vor Gott auszuschütten? Was für ein Geschenk ist es, wenn ihre Kinder ihnen Freude bereiten? Was für ein Vorrecht, wenn sie dies erleben dürfen? Vielleicht nutzen sie heute noch einmal die Gelegenheit, ihren Kindern persönlich zu sagen, wie viel Freude sie an ihnen haben. Im zweiten Vers von Kapitel 10 spricht Salomo dann von unehrlich erworbenem Gut. Er schreibt: Unrecht gut hilft nicht, aber Gerechtigkeit errettet vom Tode. Jeder, der auf der Erde eine Menge Reichtum angesammelt hat, muss ihn zurücklassen, wenn er stirbt. War der Reichtum nicht einmal mit lauteren Mitteln erworben, sondern zu Unrecht, dann kann dieser Mensch den Reichtum zu seinen Lebzeiten nicht einmal richtig genießen. Ein gerechtes, Gott wohlgefälliges Leben dagegen rettet vom Tode. Dies galt zur Zeit des Alten Testaments, aber genauso auch heute. Christus wurde für uns nicht nur zur Weisheit, sondern auch zur Gerechtigkeit gemacht, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So heißt es im Johannesevangelium. Gerechtigkeit rettet aber nicht nur vom Tode, sondern auf den Gerechten liegt auch eine besondere Verheißung, wie der nächste Vers im Buch der Sprüche deutlich macht. Der Herr lässt den Gerechten nicht Hunger leiden, aber die Gier der Gottlosen stößt er zurück. Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass ich mal gesagt habe, dass es ganz allgemeine Sprüche gibt und andere, die auf eine bestimmte Person in der Bibel zutreffen. Wenn ich diesen Vers lese, dann denke ich sofort an Josef. Josef wurde ja nach Ägypten verkauft und muss gedacht haben, dass sein Ende gekommen ist und Gott ihn völlig vergessen hat. Und trotzdem hat er an seinem Glauben an Gott festgehalten. Am Ende war klar, dass Gott ihn nicht vergessen hat. Gott hat alles so arrangiert, so dass er aus dem Gefängnis freikam und zum wichtigsten Minister des Landes Ägypten gemacht wurde. Und nun Vers 4. Lässige Hand macht arm, aber der fleißigen Hand macht reich. Es gibt sehr unterschiedliche Menschen. Manche Christen sind total großzügig und andere wiederum sind sehr zugeknöpft. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass die, die eher geizig sind, auch ihr ganzes Leben so leben, ohne Freude und immer zugeknöpft. Und andere, die großzügig sind, leben häufig ein volles und reiches Leben. Der gerade zitierte Vers erinnert mich an Abraham. Er war ein sehr großzügiger Mann. Zu seinem Neffen Lot hat er bei dem Konflikt ihrer Hirten, in dem es um das Weideland ging, gesagt: Such du dir das Land aus, welches du möchtest. Ich nehme dann das, was übrig bleibt. So kann nur ein absolut großzügiger Mann sprechen. Abraham hatte als Älterer eigentlich das Recht auszuwählen. Und vermutlich ist er davon ausgegangen, dass Lot das grüne, vom Jordan bewässerte Land auswählen würde. Lot wiederum hat Abraham wahrscheinlich für verrückt erklärt, dass er ihm die Wahl lässt. Aber er packt die Gelegenheit beim Schopfe und sucht sich das gute Land aus. Mit leichter Hand und ziemlich selbstsüchtig nimmt er das beste Land für sich. Aber am Ende hat er doch alles verloren. Die Hand des Fleißigen macht reich, steht hier im Bibeltext. Es gibt zwei Worte in der Bibel, die überhaupt nicht zusammenpassen. Das sind Glaube und Faulheit. Diese beiden Dinge lassen sich niemals vermischen. Ein fauler Christ hat keinen echten tiefen Glauben an Gott. Wer dagegen fleißig ist, wird arbeiten. Ja, vielleicht sogar schuften. Dies erinnert mich an den Apostel Paulus, der sehr fleißig und einsatzbereit war. Gott hat keinen faulen Mitarbeiter berufen, sondern jemanden, der wusste, wie man strategisch plant und Ziele erreicht. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, schreibt Paulus im 2. Korintherbrief, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das war eine weitere Ausgabe aus unserer Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal mit Gedanken zum Buch der Sprüche Salomos Kapitel 9 sowie zum Anfang von Kapitel 10. In der nächsten Sendung geht es weiter mit den nächsten Abschnitten. Ich möchte Sie heute schon einladen, wieder mit dabei zu sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Mitdenken.